Du hörst einen Beitrag, den AbonnentInnen von der Republik finanziert haben. Mit einem Abo unterstützt auch du unabhängigen Journalismus.
Brigitte, was hast du mitgenommen? Kannst du mal erzählen, was da alles auf dem Tisch liegt?
Ja, also ich habe einen riesen Stapel an Unterlagen und die dicksten Papierseiten, das sind...
Es fliegt durch das Studio.
Es fliegt durch, ja genau, das ist ein psychiatrisches Gutachten, das ist über 100 Seiten und ich habe ein erstinstanzliches Urteil, weil ich bin an Berufungsprozess gegangen. Das heisst, das ist schon die zweite Gerichtsinstanz, die sich über den Fall beugen musste.
Und das, was du handschriftlich aufgeschrieben hast?
Das ist, was genau passiert ist an dem Prozess vor dem Kantonsgericht St. Gallen.
Willkommen bei der dritten Gewalt, im Justizpodcast der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist, wie immer, Brigitte Jarlimann. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Der Fall, du hast es schon angetönt, ist ein spezieller Fall. Es ist ein Fall aus der Ostschweiz. Es geht um Mord und mehrfach versuchten Mord. Was ist da genau passiert?
Also, wir müssen zurück ins Jahr 2015. Dann ist das alles passiert. Und wenn ich es auf einen ganz kurzen Nenner bringe, geht es darum, dass ein Bauer, ein Schweizer Landwirt, der eben in der Ostschweiz gelebt und gearbeitet hat, mit einem Revolver zum Pächter vom elterlichen Bauernhof gefahren ist mit dem Auto. Er hat abgemacht mit dem Pächter, er hat ein Gespräch abgemacht. Und völlig überraschend für den Pächter zieht der Bauer plötzlich seinen Armeerevolver und fährt da auf den Pächter schiessen. Der Pächter hat Glück gehabt, hat wahnsinnig Glück gehabt. Er konnte davor rennen, er ist zuerst Richtung Wald gerannt und dann ins Dorf zurück. Und der Bauer hat ihm nachgeschossen, aber er hat ihn nicht getroffen. Das ist jetzt ein Fall, der dann später als Mordversuch vor Gericht gekommen ist.
Also das ist ein Bauer, der ohne erkennbaren Grund auf den Pächter schiesst, also auf den Mann, wo der Bauernbetrieb von seinem Vater bewirtschaftet. Was ist das für ein Mann?
Er ist von seinen Freunden und Verwandten als ein kauziger Mensch beschrieben worden. Er ist auch offenbar in den letzten Jahren, bevor es zu dieser Tat kam, immer mehr zum Einzelgänger geworden. Die Leute haben sich darum auch ein bisschen angefangen, von ihm zurückzuziehen, weil sie einfach nicht mehr verstanden haben, was mit ihm passiert, wie er sich entwickelt. Aber ich denke, es hätte niemand damit gerechnet, dass er zu so etwas fähig wäre. Also von daher ist die Tat wirklich aus heiterem Himmel passiert. Und das mit dem Schusswechsel auf seinen Pächter war ja der erste Anfang des Dramas.
Wie ist es denn weitergegangen?
Ja, es ist noch viel schlimmer und dramatischer weitergegangen. Eben der Pächter hat mit viel Glück können flüchten, ist davon gekommen. Und der Bauer mit seinem Revolver in der Hand steigt, kaltblütig muss man sagen, in sein Auto ein und fährt auf direktem Weg zum elterlichen Bauernhof. Dort auf dem Hof hat er außerhalb vom Gebäude die Lebenspartnerin von seinem Vater getroffen. Das war eine hochbetagte Frau, eine 83-jährige Frau. Und der Bauer nimmt den eisernen Vorschlaghammer und haut dieser Frau mit voller Wucht mehrfach auf den Kopf. Die Frau hat die Attacke nicht überlebt. Sie ist noch auf dem Hof selber gestorben. Und der Bauer, der war dort etwa knapp 50, noch nicht ganz 50, hat immer noch nicht aufgehört. Also es liegt die schwer verletzte oder schon fast tote, hochbetagte Frau am Boden auf dem Hof. Und er geht ins Haus rein, sucht seinen Vater, einen 82-jährigen Mann damals. Der Vater liegt in der Küche auf einem Bett. Der Sohn nimmt den Hammer und schlägt auch dem Vater auf den Kopf. Mit sehr viel Glück hat der Vater die Attacke überlebt, aber ist dann tragischerweise Monate später an einem Tumor leiden gestorben.
Das ist wahnsinnig brutal, wie der Bauer da vorgegangen ist. Wieso hat er das gemacht? Hat das irgendetwas ausgelöst? Oder?
Das ist die ganz zentrale Frage. Also immer, wenn so etwas Schreckliches passiert. Ich kann mich erinnern, dass der spätere Verteidiger von dem Bauer von Anfang an gesagt hat, wie inadäquat und komisch und grob auffällig der Bauer reagiert hat, eigentlich vom ersten Moment an, wo man ihn gefasst hat. Er ist nach diesen 3 Anschlägen nicht lange in Freiheit geblieben. Man hat ihn sehr schnell gefunden. Und offenbar ist wirklich schon bei den ersten Gesprächen mit dem Bauer, haben alle, die mit ihm zu tun hatten, also der Verteidiger, die Polizei, sogar die Staatsanwaltschaft, die haben alle ausgesagt, wie unglaublich auffällig der Mann reagiert hat.
Und was heisst auffällig?
Auffällig heisst, also wenn wir jetzt aufs Motiv zurückkommen, was ja immer im Vordergrund steht bei so Taten, dass er völlig abstruse, wirre Geschichten erzählt hat, warum er 3 Menschen derart attackiert hat. Er hat nämlich, und das ist bis am Schluss ist er bei dieser Erzählung geblieben, er hat erzählt, eigentlich das Letzte, was ihn dazu gebracht hat, zur Tat zu schreiten, ist, dass es Kabel verkehrt oder komisch auf dem elterlichen Bauernhof rumgelegen ist. Mhm. Dort hat er gewusst, jetzt ist Schluss. Das war der letzte Tropfen. Und das Kabel war für ihn der Beweis, dass die 3 späteren Opfer sein Leben wollen, ihm nach dem Leben trachten. Also er hat gewusst, das ist das Zeichen. Die wollen, dass ich verrecke, hat er dann gesagt in der Befragung.
Ist das ein Elektrostoss? Oder?
Nein, es ist um etwas ganz anderes gegangen. Das Kabel ist irgendwie an einem falschen Ort gelegen. Und er hat gesagt, das sei nur der Schluss gewesen. Es hätte schon mal einen Besen gegeben im Hof, der am falschen Ort gestanden ist. Es war sonst schon mal ein Gegenstand komisch gewesen. Und das, wer ein bisschen etwas versteht von Strafrecht und von Psychologie, dem wäre sofort aufgefallen, oh, mit dem Mann stimmt etwas nicht. Das stimmt psychisch, ist da etwas völlig verquer. Das ist kein vernünftiger Mensch mehr, der so denkt und so handelt.
Also, weil irgendein Besser oder ein Kabel am Boden liegt, möchte die nach seinem Leben trachten und er wehrt sich und bringt sie drum um.
Genau, vielleicht muss ich da noch zu seiner Ehrenrettung muss ich noch etwas ergänzen. Ich meine, das klingt völlig absurd.
Ja, völlig.
Also, der Hintergrund von dem Gedanken ist, so irre der Gedanke auch ist, dass der Mann noch bevor er 40 Jahre alt geworden ist, eine Nierentransplantation bekommen hat. Er hat sein halbes Erwachsenenleben gelitten unter seiner kaputten Niere und war extrem froh, als er endlich eine neue Niere bekommen hat. Aber die Nierentransplantation hat dazu geführt, dass er Nebenwirkungen hatte durch Medikamente und dass er wie irgendwie aus dem Leben gefallen ist und nicht mehr zurückgefunden hat in ein normales Arbeitsleben. Und die Angst, sein Körper könnte die Nieren abstoßen oder nicht vertragen, die hätte sein künftiges Leben prägt. Und er hat sich dann immer eingeredet, meine Verwandten und Bekannten, also der Pächter, mein Vater und die Lebenspartnerin, die tun mich extra ärgern mit einem Besen und einem Kabel, das nicht richtig auf dem Hof liegt. Weil sie wissen, wenn ich mich allzu sehr ärgere, verliere ich meine Nieren. Das hat er sich eingeredet. Und das ist schlussendlich ist das für ihn das Motiv gewesen für die Mordanschläge, dass er eigentlich sich wollte retten, dass er sein Leben wollte retten, das er in Gefahr gesehen hat.
Und trotzdem, es klingt schon recht. Ja, also wenn du mir das so erzählst, ist das dann auch Thema vor Gericht?
Eigentlich schon viel früher, noch schon vor dem Gericht. Eben, wie gesagt, das haben alle sofort gemerkt, mit dem Mann kann man kein vernünftiges Wort reden. Der gibt zwar sofort zu, was er gemacht hat, hat das nie bestritten, dass er auf seinen Pächter geschossen hat, dass er die Lebenspartnerin umgebracht hat, dass er den Vater hat probiert umzubringen. Aber er hat es nicht können klar erklären. Er hat es nie bestritten. Und der Staatsanwalt hat sofort, und das ist sehr ein kluger Entscheid, gewusst, hey, da müssen wir ein psychiatrisches Gutachten erstellen lassen. Das mit dem Täter, wenn wir ihn Täter nennen, stimmt irgendetwas nicht. Das müssen wir abklären.
Okay, da muss ich schnell einhaken. Also du hast gesagt, ein psychiatrisches Gutachten. Wer erstellt so ein Gutachten?
Ja, das ist eine ganz zentrale Frage. Es gibt sogenannte forensische Psychiater. Und das sind Psychiaterinnen und Psychiater, die spezialisiert sind auf Gutachten im Strafverfahren. Und je schlimmer eine Tat ist, desto qualifizierter muss eigentlich eine Gutachterin und ein Gutachter sein. In unserem Fall, wo wir darüber reden, ist es so, dass sich die Staatsanwaltschaft entschieden hat, das Gutachten an einen Psychiater zu geben, der in der Ostschweiz, im Kanton St. Gallen, gut bekannt war und dort auch schon länger geschafft hat, auch forensische Gutachten erstellt hat. Und der Auftrag ist mit anderen Worten an Ralf Aschwander gegangen. Und der hat dann auch ein ausführliches Gutachten geschrieben, hat das eingereicht. Und das ist im ersten Prozess vom Kreisgericht hat das eine ganz zentrale Rolle gespielt.
Über den Ralf Aschwander müssen wir jetzt noch reden. Du hast einen Text geschrieben über den Fall und dort drin schreibst du: Ralf Aschwanden ist ein überzeugter Verfechter der chemischen Kastration für Sexualstraftäter und froh über die Einführung der lebenslänglichen Verwahrung. Er findet, Richter hätten zu wenig Mut, einen Menschen für immer wegzusperren.
Ja, das sind jetzt nur ein paar wenige Beispiele, die du nennst. Ich habe mich natürlich kundig gemacht, was ist das für ein Gutachten, wie ist der schon öffentlich in Erscheinung getreten. Und man hat erschreckend viel gefunden über den Herrn Aschwanden. Und es ist also wenig Erfreuliches gewesen, muss ich sagen. Ich habe gestaunt, wie der Herr Aschwanden in den Medien mit sehr populistischen, sehr vereinfachenden Worten aufgefallen ist und sich geäussert hat. Also, dass er zum Beispiel sagt, ja, junge Männer aus bestimmten Ländern sind schuld daran, dass immer mehr Frauen sexuell belästigt werden. Oder eben, man solle gewisse Sexual- oder Gewaltstraftäter, die sollen doch gefälligst bissen, immer und ewig im Gefängnis bleiben. Also,
das schreibt er in seinen Gutachten, oder? Sagt
nein,
er in den Medien?
Nein, das ist, wobei ich finde, ist also nicht weniger moralisch wertend oder populistisch in dem einen Gutachten, das ich von ihm gelesen habe. Aber so lässt er sich in den Medien zitieren.
Ja. Was steht denn in dem Gutachten, wo der Herr Aschwanden jetzt in diesem Fall erstellt hat?
Also ich erspare jetzt dir und unseren Hörerinnen und Hörern da detailliert darauf einzugehen. Es ist extrem mühsam und schwierig, so Gutachten zu lesen, das als kleine Vorbemerkung. Aber man kann ganz kurz sagen, dass der Herr Aschwanden zur Auffassung gelangt ist, dass der Bauer, der Täter, zum Tatzeitpunkt völlig schuldfähig war. Also er hat zu jeder Sekunde und jeder Minute genau gewusst, was er macht, und er ist in der Lage, die volle Verantwortung zu übernehmen für die zwei Mordversuche und für den Mord. Und er hat dann gesagt, ja, es gäbe so eine Störung in der Persönlichkeitsentwicklung bei dem Bauer, aber sonst sei bei ihm eigentlich alles in Ordnung. Also, ja.
Bewusst kalkuliert vorgegangen.
Ja, genau. Und das heisst eben, im Strafverfahren heisst das, man kann ihn in aller Härte bestrafen. Er hat gewusst, was er macht. Und man kann es nicht krankheitsbedingt entschuldigen. Oder man kann nicht sagen, er war gar nicht bei Sinnen, als er das gemacht hat. Herr Aschwander sagt, bestrafe ich den mit voller Härte. Und er hat sogar gesagt, er ist im Fall auch nicht therapiefähig. Mhm. Also als einzige noch zusätzliche Massnahme neben der harten Strafe muss und kommt noch eine Verwahrung in Frage. Also er hat sogar gesagt, man muss den Bauer verwahren, weil da bestehe auch noch eine grosse Rückfallgefahr.
Also verwahren heisst wegschliessen für immer.
Es heisst eigentlich nicht, also wenn man das Gesetz liest, heisst es nicht für immer, aber in Tat und Wahrheit ist es für immer. Also wer einmal verwahrt wird, kommt fast nicht mehr raus. Also für den Bauer, der damals, wo ich ihn sehr knapp 50-jährigen Bauer, hat das wirklich geheissen, für immer und ewig im Gefängnis und wahrscheinlich nie mehr draussen.
Das war jetzt aber nur der Vorschlag von dem Gutachter. Und was hat denn das Gericht entschieden? Ist das dann gefolgt?
Das ist leider auch ein riesiges Problem, dass viele Gerichte, ich weiß nicht, ob sie nicht in der Lage sind oder ob sie nicht den Mut haben, diesen psychiatrischen Gutachten folgen. Wahrscheinlich im Gedanken, ja, jetzt haben wir da extra einen Fachmann engagiert. Ein Fachmann hat sich die Geschichte angeschaut, der ist Mediziner, der ist Ausbilder für das und kommt zu einem klaren Schluss. Also das Reichsgericht hat das gelesen und hat dann an der Verhandlung und auch im Urteil gesagt, völlig nachvollziehbar, was der Herr Aschwander schreibt. Das ist, das glaube ich mir, da gibt es nichts zu rütteln dran, da gibt es nichts zu zweifeln dran. Sie haben das psychiatrische Gutachten als Grundlage genommen für ihr Urteil. Und wenig überraschend, muss man sagen, haben sie den Bauer zu 20 Jahren Freiheitsstrafe plus anschliessend noch zu einer Verwahrung verurteilt. Sie haben, es hat damals schon Hinweise gegeben vom Verteidiger, dass das Gutachten mangelhaft ist, dass man auf das nicht abstellen kann. Aber das Reichsgericht hat das im Bausch und Bogen verworfen und ist wirklich voll den Schlussfolgerungen vom Herrn Aschwander gefolgt.
Jetzt ist aber da noch nicht fertig, weil der Bauer hat einen Verteidiger gehabt, du hast es gerade angesprochen. Das ist ein Mann, den man kennt. Das ist der Paul Rechsteiner, der war damals noch St. Galler Ständerat gewesen. Der hat weitergekämpft für ihn. Wie ist es weitergegangen?
Ja, zum Glück muss man sagen. Also es ist ein riesiges Glück für den Bauer, dass er auf einen Verteidiger gestossen ist, der die Sache ernst nimmt und wo auch keinen Aufwand gescheut hat, um da die Wahrheit ans Licht zu bringen. Was vielleicht viele nicht wissen, der Paul Rechsteiner ist nicht nur ein sehr engagierter Politiker und Gewerkschafter, er hat auch als Strafverteidiger einen Ruf, dass er sich wirklich mit Leib und Seele für seine Mandanten einsetzt. Und der Paul Rechsteiner, ich habe mit ihm geredet über den Fall, ist absolut entsetzt gewesen. Erstens über das Gutachten vom Herrn Aschwander und zweitens über das Urteil von dem Kreisgericht. Er hat gesagt, das ist ein Justizskandal und den müssen wir verhindern. Und das Einzige, was der Verteidiger hat können machen, ist erstens das vor die nächste Instanz zu ziehen, das wäre das Kantonsgericht St. Gallen. Und zweitens, und das hat er sehr früh beantragt, es muss ein neues Gutachten an. Auf das Gutachten vom Herrn Aschwander dürfen wir nicht abstellen.
Und damit hat er dann Erfolg gehabt. Es hat noch ein zweites Gutachten gegeben in dem ganzen Fall.
Das ist erstaunlich schnell und einfach gegangen. Also wenn man die Akten liest, dann hat man gemerkt, sobald der Fall vor dem Kantonsgericht St. Gallen hängig war, hat der zuständige Gerichtspräsident sofort, also in no time, ein zweites Gutachten bestellt. Und ich habe den Auftrag gelesen und dort ist schon gestanden, nur schon im Auftrag an den neuen Gutachter ist gestanden, wir haben grosse Zweifel an der Objektivität des Gutachten Aschwander. Und der zweite Auftrag ist auf Zürich gegangen, an Elmar Habermeyer. Der Habermeyer ist eine sehr bekannte Grösse. Er ist Direktor von der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich. Und der hat jetzt sich auch noch mal müssen in den Fall reinknüllen.
Aber das heisst, die Gutachten die werden immer vom Gericht in Auftrag geben. Das Gericht sagt, das ist jetzt der Angeklagte oder der mutmaßliche Täter. Ich will da mehr wissen und will darum so ein Gutachten haben.
Bei der ersten Prozessrunde war es die Staatsanwaltschaft, die die Strafuntersuchung führen, wo das Gutachten in Auftrag haben. Das war ganz wichtig für sie, weil die Staatsanwälte müssen ja auch wissen, was wir beantragen vor Gericht. Weil sie müssen nicht unbedingt einen Schuldspruch beantragen. Also wenn jetzt das Gutachten Aschwander anders rausgekommen wäre, hätte die Staatsanwaltschaft sogar können auf Freispruch plädieren. Also sie können sagen, der Mann hat zwar die Attacke begangen, aber er ist nicht schuldfähig. Und dann würde sogar die Staatsanwaltschaft nicht auf einen Schuldspruch plädieren. Und so ist es auch, wenn ich das vorwegnehme, tatsächlich passiert in der zweiten Prozessrunde vor dem Kantonsgericht St. Gallen.
Wer ist dort besprochen worden?
Ja, das ist, es ist unglaublich spannend gewesen. Eben, ich bin ja erst im Kantonsgericht eingestiegen in den Fall. Ich bin beim erstinstanzlichen Prozess nicht dabei gewesen. Ich bin beim Kantonsgericht St. Gallen im Saal gesessen, auf der Besucherreihe, wie immer. Und was wichtig war, und ich war wirklich froh, dass das Gericht sich für das entschieden hat. Das Kantonsgericht hat den Zweitgutachter, den Elmar Habermeyer, vorgeladen. Also der musste zu seinem Gutachten Rede und Antwort stehen und Fragen beantworten. Fragen vom Gericht, Fragen vom Staatsanwalt, Fragen vom Verteidiger.
Also das Gericht hat ja nicht bestellt.
Gesagt, ja, genau. Das ist eigentlich wie ein Sachverständiger. Also er hat seine Aufgabe erledigt, er hat über 100 Seiten schriftlich abgegeben, aber das Gericht hat noch einmal mündlich hören, was sind seine wichtigsten Schlussfolgerungen, wie du dir das erklären und warum kommt er zu einem anderen Schluss als der Erstgutachter. Und das hat durch uns auf der Zuschauerreihe auch ermöglicht, überhaupt das komplexe Thema zu verstehen und nachzuvollziehen, wieso kommen zwei Psychiater zu so derart unterschiedlichen Schlussfolgerungen.
Und was glaubst du? Wieso?
Ha, weil es keine exakte Wissenschaft ist. Aber was noch wichtig ist, für mich ist es immer eine wahnsinnige, prägende Erfahrung. Die Gutachter und die Gutachten, die mir erlebt und hört und lese in diesen Strafverfahren, die haben so eine enorm wichtige Stellung. Und das ist schon fast ein bisschen schockierend, muss ich sagen. Also wenn man in so einer Gerichtsverhandlung sitzt und es geht um Mord und Totschlag, es geht darum, ob jemand für immer und ewig ins Gefängnis kommt. Aber schlussendlich wird der Entscheid, wird das Urteil unglaublich geprägt von dem, was ein Psychiater sagt zu dem Fall. Mhm. Und ich glaube, das sind sich die wenigsten Leute bewusst, dass es da eigentlich zu einer Verschiebung gekommen ist. Also es sind nicht in erster Linie die Richterinnen und Richter, die entscheiden. Neben ihnen sitzt, natürlich noch bildlich gesprochen, immer oder sehr oft noch ein Psychiater oder eine Psychiaterin.
Wie häufig wird denn eine Psychiaterin oder ein Psychiater beizogen von einem Gericht?
Ich habe den Eindruck, wenn es um ganz schwere Gewaltverbrechen geht oder auch um Sexualdelikt, fast immer. Also die Tendenz ist sicher immer häufiger. Und es geht, man könnte meinen, im Strafrecht geht es darum, Vergangenes zu bewältigen, aufzuarbeiten. Jemand hat etwas gemacht, was er nicht machen darf, und jetzt wird er für das bestraft. Also das ist Vergangenheitsbewältigung. Aber Strafrecht hat sich immer mehr in diese Richtung entwickelt, dass er auch in Zukunft nichts mehr machen darf. Das nennt man Präventivstrafrecht. Und das sind auch ganz wichtige Fragen, die den Psychiater gestellt werden. Wie gross dürfen sie die Chancen einberechnen oder ausberechnen, dass der Mensch wieder straffällig werden könnte? Das ist die zweitwichtige Frage. Die erste wichtige Frage ist, und das sind wir wieder bei unserem Fall, ist der Mensch krank? Also, ist er so stark krank, dass er für die Tat gar nicht die Schuld übernehmen kann? Und dann muss er nach dem schweizerischen Strafrecht freigesprochen werden. Wenn du nicht in der Lage bist, Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen, musst du freigesprochen werden.
Und das hat der zweite Gutachter ja entschieden. Also wir haben bis jetzt noch gehört, er hat anders geurteilt als der erste, aber er hat einfach gesagt, der Bauer, der kann die Verantwortung gar nicht selber übernehmen für seine Tat.
Genau, und das Interessante ist, warum nicht? Und die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Und wenn wir so ein bisschen gehört haben und darüber geredet haben, wie sich der Bauer verhalten hat vor seiner Tat, während seiner Tat und nach der Tat, könnte man eigentlich schon fast als Laie drauf kommen. Aber der Elmar Habermeyer hat ohne den kleinsten Zweifel festgestellt, der Mann leidet an einer ganz starken und ernsthaften Schizophrenie. Mhm. Der Mann ist schizophren. Und er hat sich, nachdem die Diagnose festgestanden ist, hat sich der Mann sofort in Behandlung begeben, in einem stationären Setting. Also für ihn war wie klar, ich muss eingesperrt werden, ich habe etwas Schreckliches gemacht, aber ich bin krank. Und endlich weiss ich, was ich für eine Krankheit habe. Das war für den Täter eine riesige Erleichterung. Und er hat sich noch vor der Gerichtsverhandlung vor dem Kantonsgericht psychiatrisch und medizinisch behandeln lassen.
So freiwillig denn noch?
Ja, also man nennt das vorzeitige Straf- oder Massnahmeantritt. Er hat gewusst, es kommt etwas. Auch wenn er, ich hätte es immer gesagt, er wird freigesprochen. Aber was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass auch wenn du freigesprochen wirst, kann man dir eine Massnahme auferlegen. Und das ist, ehrlich gesagt, nicht viel anders als eine Gefängnisstrafe. Weil in dem Fall jetzt bei dem Täter, bei dem schwer schizophren kranken Täter, der hat eine stationäre Massnahme bekommen. Da bist du in einem geschlossenen Setting, in einer geschlossenen Anstalt und wirst einfach ganz intensiv medizinisch und therapeutisch behandelt. Und der Bauer oder sein Anwalt, der Paul Rechsteiner, die haben gewusst, es wird auf das rauslaufen im Berufungsprozess. Also fangen die Behandlung jetzt schon an. Und der Paul Rechsteiner hat vor Gericht gesagt, und das war sehr eindrücklich, seit der Mann richtig behandelt wird, seit man weiss, dass er schizophren ist und seit er die richtigen Medikamente bekommt, kann ich das erste Mal vernünftig mit ihm reden. Mhm. Und das war vorher gar nicht möglich gewesen. Und mir ist auch aufgefallen vor Gericht, er hat wenig gesagt, der Bauer, also er war sehr wortkarg gewesen. Aber er hat verständlich und klar und einigermaßen logisch auf Fragen können antworten vom Gericht.
Also ist dann vom zweiten Gutachter und auch vom zweiten Gericht als schuldunfähig beurteilt worden, weil er schizophren ist? Gibt es da noch andere Voraussetzungen? Also wenn ist jemand nicht fähig, die Schuld zu übernehmen?
Also eigentlich nur dann, wenn eine ganz, ganz schwere psychische Störung vorliegt. Das muss nicht nur eine Schizophrenie sein, das kann eine andere psychische Krankheit sein. Aber dass jemand wirklich vollkommen nicht in der Lage war, sein Handeln zu steuern, das ist, kommt nicht oft vor, das ist nicht oft der Fall. Also da muss schon sehr eine schwere Krankheit vorliegen. Und bei dem Bauer ist das aber spätestens ab der zweiten Verhandlung völlig klipp und klar gsi, und zwar allen Beteiligten. Interessanterweise hat sogar der Staatsanwalt beim zweiten Prozess gesagt, nein, den Mensch müssen wir freisprechen. Ich lese das Gutachten vom Herrn Habermeyer, ich verstehe das, ich habe die Äußerungen gehört vom Herrn Habermeyer vor Gericht. Den Mensch können wir nicht bestrafen. Und sie sind sich alle einig, was passieren soll. Kommt auch nicht oft vor. Also der Verteidiger und der Staatsanwalt haben gesagt, Freispruch, was den versuchten Mord, zweifach versuchten Mord und was den Mord betrifft, aber Verhängung von einer stationären Massnahme, sprich in einem geschlossenen Setting den Mann behandeln.
Mhm. Ja, weil das ist ja schon noch wichtig. Also er hat jemanden umgebracht, er hat andere probiert, umzubringen und wird jetzt als nicht schuldfähig anerkannt und freigesprochen. Aber das heisst nicht, er kann einfach jetzt heimgehen und weiterleben.
Nein, überhaupt nicht. Und das darf man nicht unterschätzen. So eine stationäre Massnahme, das tönt so harmlos, viel harmloser als Verwahrung zum Beispiel. Aber es ist eine Open-End-Massnahme. Also der Mann, der Bauer, kommt erst aus dem geschlossenen Setting wieder raus, wenn Behörden überzeugt sind, dass er Krankheit im Griff hat und dass er nicht mehr rückfällig wird. Also es ist überhaupt nicht etwas Einfaches oder eine Wohltat. Im Gegenteil, sehr viele Leute hadern damit, dass sie eingesperrt werden und nicht wissen, wenn sie wieder rauskommen.
Also es ist Open-End eigentlich wie beim ersten Urteil die Verwahrung, einfach mit dem Unterschied, dass er therapiert wird.
Genau, und das mit dem grossen Unterschied, dass man Krankheit erkannt hat. Mhm. Das hat der Elmar Habermeyer hat das ganz gescheit geschrieben und auch gesagt vor Gericht. Er hat gesagt, was der erste Gutachter, der Herr Aschwander, geschrieben hat, ist nicht falsch. Also der Bauer hat tatsächlich eine komische Persönlichkeitsentwicklung aufgewiesen. Aber die merkwürdige Persönlichkeitsentwicklung ist die Folge der Schizophrenie. Und der Erstgutachter hat die Schizophrenie nicht erkannt und ist darum zu komplett falschen Schlüssen gekommen. Also auch nicht nur medizinisch, sondern auch juristisch. Also wenn man sagt, der muss einstehen für seine Taten, der hat genau gewusst, was er macht und der will einfach die Verantwortung nicht übernehmen. Das ist wirklich einfach falsch gewesen, muss man im Nachhinein sagen.
Und was ist mit dem Herrn Aschwander passiert, mit dem ersten Gutachter?
Ja, die Frage habe ich mir oft gestellt. Und jetzt, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, bin ich natürlich sofort ins Internet und go google. Und eigentlich muss ich sagen, ich bin ja keine Hilfspolizistin und ich bin auch keine Behördenvertreterin. Also ich muss eigentlich den Herrn Aschwander in Ruhe lassen. Ich habe darüber geschrieben, was es zu berichten gibt. Ich hoffe, man hat das zur Kenntnis genommen. Auch Kritiker sind Gutachten. Aber die Neugier und die Vorbereitung auf das Gespräch hat mich jetzt doch dazu getrieben, noch ein bisschen nachzuforschen. Und also wenn ich mir seine Homepage anschaue und seine Schilderungen und seine Anpreisungen, gehe ich davon aus, dass er nach wie vor tätig ist. Als Psychiater, aber auch als forensischer Psychiater. Das heisst, es ist nicht auszuschliessen, dass er immer noch Gerichtsgutachten verfasst. Aber ich schaue es nicht als meine Aufgabe an, als Journalistin jetzt, ja, sein Handwerk zu vereiteln. Ich habe meine Aufgabe erfüllt, ich habe darüber berichtet, ich habe Transparenz hergestellt und jetzt liegt es an den Behörden und an den Gerichten und an den Staatsanwaltschaften zu wissen, wen sie beauftragen. Und ich hoffe doch sehr, gewisse Nachforschungen zu machen, wenn sie vielleicht dem Herrn Aschwander wieder einen Auftrag geben.
Ja, Brigitte, danke vielmals, dass du uns den Fall erzählt hast.
Ja, danke dir, Boas, für die Fragen und bis zum nächsten Fall.
Das war die dritte Qual, der Justizpodcast der Republik. Falls Sie Lob, Fragen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns doch. Wir freuen uns über jede Rückmeldung per E-Mail an audio@republik.ch oder über den Dialog von diesem Beitrag. Konzipiert worden ist der Podcast vom Audio-Team von der Republik. Das ist Vivian Kuster und Stefanie Müller-Frank. Die Musik die kommt von Daniel Hobby und produziert hat die erste Staffel von der dritten Gewalt Stefanie Müller-Frank. Mein Name ist Boas Ruh. Bis zum nächsten Mal.